Deutschlandfunk Nova.
Hi, ihr hört unser Ungeziefer-Special, weil wir hatten einen Beitrag dazu, wie man Kleidermotten vertreibt und ihr hattet noch viele Fragen zu kleinen nervigen Tierchen in der Wohnung und wie ihr sie loswerdet. Also checken wir, was wir gegen Ameisen, Silberfische, Fliegen und ähnliches Alltagsungeziefer tun können. Sabine aus Leipzig hat uns eine Sprachnachricht geschickt.
Ja, wir haben seit Jahren das Problem mit den Fruchtfliegen, vor allem in der Küche. Und dort sind sie ja im Spülbecken, im Ausguss. Wenn man dann morgens in die Küche kommt, das Wasser anmacht, dann fliegen sie erstmal rum. Und sie sind aber auch an der Kaffeemaschine. Und jetzt wollte ich mal wissen, was man denn gegen Fruchtfliegen tun kann, beziehungsweise was man tun kann, dass die erst überhaupt gar nicht kommen.
Fruchtfliegen hat sie, kennt man, Obst gekauft und echt kurz danach sind die Fruchtfliegen am Start. Mario Ludwig ist Biologe und Sachverständiger für Schädlingsbekämpfung und weiß, was wir gegen die Tiere tun können. Hi Mario.
Hi Ivy.
Also, Sabine hat Fruchtfliegen in der Küche. Warum sind die gerade so extrem aktiv?
Das hat eigentlich einen ganz einfachen Grund. Jetzt im Hochsommer oder nachher im Spätsommer, da gibt es ja reichlich reifes Obst, da gibt es sogar überreifes Obst. Und das ist Obst, das zieht Fruchtfliegen geradezu magisch an. Und das hat jetzt auch wieder einen guten Grund, weil Fruchtfliegen fressen für ihr Leben gern gärende Substanzen. Und die benötigen auch dieses Obst zu ihrer Fortpflanzung, weil die legen gern ihre Eier, die gerade mal einen halben Millimeter groß sind, gern so Obst und so ein bisschen gammeligem Obst ab. Einfach damit ihre Larven später mal was Gutes zu futtern haben. Allerdings ernähren sich die Larven in erster Linie nicht von dem Obst selbst, sondern von den Mikroorganismen, die das Obst zersetzen, also von Bakterien und von Hefen.
Mhm. Und wir denken ja eigentlich, das Obst ist frisch. Ist es schon so schnell vergammelt sozusagen?
Ja, das geht ja gerade bei Hitze relativ schnell dann.
Okay, und dann hast du ja gerade gesagt, die legen da ihre Eier rein und die Larven schlüpfen
genau.
Da. Wie schnell vermehren sich die denn, die Fruchtfliegen?
Ja, leider sehr. Also Fruchtfliegen haben eine unglaublich hohe Nachkommenzahl. Ein Weibchen legt bis zu 400 Eier. Und dazu kommt auch noch die Entwicklungszeit vom Ei bis zum fertigen Insekt. Die ist temperaturabhängig. Also bei 25 Grad beträgt diese sogenannte Generationsdauer gerade mal 9 Tage. Jetzt im August, das ist ja der Monat mit den höchsten Temperaturen, also wir in Karlsruhe hatten am Donnerstag 40 Grad, das sind ja hohe Temperaturen keine Seltenheit und dann ist auch die Generationsdauer relativ kurz. Das heißt, die Vermehrung von den Fruchtfliegen hat so meistens Mitte, Ende August ihren Höhepunkt.
Okay, krass, also jetzt so wird es noch schlimmer. Wie vermeiden wir das denn, die Fruchtfliegen?
Das ist gar nicht so einfach, weil auch selbst wenn du deine Wohnung hermetisch abriegelst, das ist kein hundertprozentiger Schutz von der Fruchtfliegeninvasion. Weil oft schleppst du diese Fruchtfliegen als Eier oder Larven mit dem Obst schon vom Supermarkt oder vom Markt mit ein. Und wenn dann du in der Wohnung angekommen bist, dann schlüpfen nach ein paar Tagen die erwachsenen Tiere, die bilden dann die sogenannte Gründerorganisation und die vermehren sich dann nach ein paar Tagen erneut. Das heißt also, schon 14 Tage nach deinem Einkauf kannst du theoretisch Tausende von Fruchtfliegen in deiner Wohnung drin haben. Also was machen, das Obst nach dem Einkauf gut abwaschen, nichts offen rumstehen lassen, im Kühlschrank aufbewahren, das hilft schon mal ein bisschen.
Also so schöne Obstkörbe sind eigentlich nichts gerade.
Nein, nicht wirklich.
So, und jetzt sind die Fliegen da. Ich hoffe nicht Tausende oder Hunderte bei Sabine. Wie wird sie die Fruchtfliegen wieder los?
Also da brauchst du erstmal keine chemische Keule dazu. Die bekämpfst du am besten mit einer Fruchtfliegenfalle. Die kannst du sehr gut selbst herstellen. Du gibst einfach Essig und Wasser halbe-halbe zusammen mit so einem kleinen Tropfen Spülmittel in ein Wasserglas. Und der Geruch von diesem Gemisch, der zieht die Fruchtfliegen geradezu magisch an. Aber durch das Spülmittel wird die Oberflächenspannung vom Wasser runtergesetzt. Dadurch können sich die Fruchtfliegen dann nicht mehr auf der Wasseroberfläche halten und die ertrinken sofort, wenn sie eben mit dieser Essig-Wasser-Mischung in Kontakt kommen. Also brauchst keine chemische Keule dazu.
Okay, ein bisschen traurig ist auch dann so ein Haufen toter Fliegen da.
Ja, die hast du, aber das ist halt das, was du da hast, ja.
Und ganz kurz, ist das irgendwie schädlich, wenn wir die mitessen oder die Eier oder Larven?
Nein, nicht wirklich.
Okay. Haben die denn auch irgendeinen positiven Nutzen? Also zu Hause haben wollen wir die Fruchtfliegen nicht, aber haben die auch was Gutes?
Ja, die haben auch was Gutes. Also natürlich sind die nervig, aber die sind auch nützlich. Vor allem eine ganz spezielle Art, die schwarzbäugige Tauchfliege, Drosophila melanogaster. Das ist weltweit das Labortier Nummer 1. Das ist einer der bestuntersuchten Organismen der Welt. Und das schon fast seit einem Jahrhundert, weil die Fruchtfliege dient der Wissenschaft als Modellorganismus. In der Genetik, in der Entwicklungsbiologie. Und es hat mehrere Gründe. Die hat nur 4 Chromosomen, das ist schön übersichtlich. Du kannst sie leicht züchten und sie hat eben diese kurze Generationsfolge. Und deshalb ist die gerade für Genetiker das Labortier überhaupt.
Also vielleicht ist einfangen und ins Labor bringen eine Option. Und
das
ist eine nette Option. Wenn man das nicht machen will, dann muss man eben Essig mit Spülmittel hinstellen und dann erledigt sich das Problem. Und um es zu vermeiden, am besten Obst immer waschen oder im Kühlschrank aufbewahren. Marcel hat uns geschrieben, in seiner Küche ist gerade viel Verkehr, da geht eine Ameisenstraße durch. Wie wir die wieder loswerden? Fragen wir Mario. Also, ich habe letztens eine Picknickdecke nach dem Seeausflug ausgeschüttet. Da war eine Ameise drin, habe ich gleich Panik bekommen. Kann eine Ameise der Anfang von ganz vielen neuen AmeisenmitbewohnerInnen in der Wohnung sein? Oder wie kommen die üblicherweise in die Bude rein?
Ja, das kann sie. Und warum kommen die in die Wohnung? Die treibt der Hunger. Und die Ameisenvölker, die schicken immer so Scouts, so Kundschafter aus und die müssen nach Nahrung suchen. Und wo werden diese Kundschafter fündig? Natürlich in der Küche oder in der Speisekammer. Und dann teilen die natürlich diese freudige Botschaft ihren Artgenossinnen mit und schon hast du eine fette Ameisenstraße im Haus.
Aber rennt die Ameise dann zurück zum See, sagt ihren Kumpels Bescheid, da gibt's
was
zu essen?
Nein, das macht die mit einer Duftspur, das macht die viel eleganter. Die legt eine Duftspur und dann wissen ihre Kolleginnen ganz genau, wo finde ich was zu
essen. Okay, und wie sind die jetzt alle bei Marcel in die Wohnung reingekommen?
Also, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie Ameisen, wenn sie unbedingt an Nahrung rankommen wollen, ins Haus kommen können. Das fängt jetzt gerade im Sommer damit an, dass die Türen offen sind, dass die Fenster offen sind. Das können die Leitungsschächte für Kabel und Rohre sein. Das kann sein, dass jetzt die Dichtungen vielleicht am Fenster oder an der Tür defekt sind. Das können Risse in Verkleidungen sein. Also so ein Haus ameisendicht zu kriegen, weil so eine Ameise ist ja gerade mal ein paar Millimeter groß, das ist nahezu unmöglich. Und wichtig ist vor allem, wo sitzt eigentlich das Nest von diesen Ameisen? Sitzt es im Haus oder sitzt es auf der Terrasse? Weil da sitzt ja die Königin drin. Und was macht die den lieben langen Tag? Die macht nichts anderes, als neue Arbeiterinnen zu produzieren.
Uiuiui, aber was kann Marcel jetzt gegen seine Straße machen? Sollte er die verfolgen und nach der Königin suchen? Oder was ist seine Option?
Also, eine gute Idee ist, wir wollen ja keine Ameisen umbringen und wir wollen nicht mit Chemie arbeiten, Zitronenschalen. Ja, weil die Schalen von Zitronen, die enthalten Stoffe, die mögen Ameisen nicht. Die stinken den Ameisen im wahrsten Sinne des Wortes und die bewegen sie dann zur Umkehr in ihren Bau. Das heißt, einfach so ein paar Zitronenschalen auf einer Ameisenstraße zerreiben, schon treten die Ameisen den Rückzug an und Zitronen eignen sich natürlich besonders für die Küche, aber auch für die Terrasse, für den Balkon, weil die riechen natürlich auch für uns Menschen ganz angenehm. Also besser als irgend so ein Stinkzeug.
Gibt's ja auch bei so selbstgemachtem Putzmittel oder so, da
genau.
Tun Leute das auch rein. Aber sind die dann auch langfristig weg oder gibt's da noch eine Option, wie Marcel die Ameisen dann auch langfristig los wird und nicht nur einmal sozusagen?
Also wenn ich die Ameisen nicht töten will, dann bleibt ja nur noch sie zu vertreiben, sie zu vergrämen, wie das in der Fachsprache heißt. Und da ist das Mittel der Wahl Essigessenz. Wenn du jetzt Essigessenz direkt an mehreren Stellen auf die Ameisenstraße sprühst oder vielleicht sogar direkt in den Bau gießt, wenn du den gefunden hast, dann übertüncht es diese Duftspuren und die Ameisen werden orientierungslos. Das kannst du schön sehen, wenn du so einen Ring aus Essigessenz um ein paar Ameisen sprühst, dann sperrst du diese Ameisen wie mit so einer unsichtbaren Mauer regelrecht ein.
Crazy.
Die Wirkung hält dann je nach Wetter tagelang an, ja, also wenn es regnet nicht.
Dann bleiben die tagelang in dem Ring drin?
Ja, das kannst du tatsächlich sehen, also zumindest mehrere Stunden. Und so ein von Essig betroffener Ameisenbau, wo du Essig reingeschüttet, der wird sogar manchmal aufgegeben, ja. Was ganz schlecht ist, ist die Ameisenstraße einfach mit dem Staubsauger wegsaugen. Das bringt gar nichts, das machen ja viele.
Mhm.
Weil dann habe ich zwar mein Ameisenproblem kurzfristig gelöst, aber eben nicht langfristig. Weil was mache ich? Ich erwische ja nur ein paar Arbeiterinnen vom Ameisenvolk, aber ich erwische nicht die Ameisenkönigin. Die lebt mit ihrem Staat irgendwo im Garten, vielleicht unter einer Steinplatte auf der Terrasse und legt dort am laufenden Band Eier und produziert neue Arbeiterinnen und die kommen dann wieder ins Haus. Also wegsaugen bringt langfristig gar nichts.
Erkennt man eigentlich die Königin, wenn man jetzt die Ameisenstraße
verfolgt? Ja, die ist deutlich
verfolgt?
Größer. Die kannst du sofort erkennen.
Und wenn wir da jetzt Essig in dieses Nest sprühen, tut denen das was oder ziehen die einfach aus und sind dann so, alles klar, hier bin ich nicht erwünscht?
Das ist wie wenn du bei uns jetzt eine furchtbare Stinkbombe in die Wohnung werfen würdest. Ja, das mögen wir auch nicht. Und wenn das ewig anhält, dann verlassen wir unsere Wohnung. Und so ist es bei den Ameisen.
Hm. Bei den Ameisen, da wollen wir jetzt irgendwie, dass die nur ausziehen, sag ich mal. Bei den Fruchtfliegen, da haben wir eben drüber gesprochen, dass wir sie mit Essig und Spülmittel umbringen können.
Ja.
Warum haben wir da irgendwie ein bisschen mehr Empathie für die Ameise?
Ja, vielleicht, weil die Ameise uns näher steht, weil wir die als nützlicher empfinden. Aber natürlich, eine Ameise hat genau das gleiche Recht zu leben wie eine Fruchtfliege. Aber wie gesagt, Ameisen sind ausgesprochen nützliche Tiere. Also gerade im Garten sind es so eine Art Mini-Raubtiere, weil die fressen jede Menge Schädlinge. Die sind auch eine tierische Gesundheitspolizei. Die entfernen Aas, die entfernen tote Insekten. Deshalb, also wenn so ein paar Ameisen nicht übermäßig stören, einfach lassen. Das sind einfach super nützliche Tiere.
Also, mit Zitronenschale die Straße erstmal einreiben, damit sie umdrehen, mit Essig bis zum Nest zurückverfolgen, Essigessenz, damit sie ausziehen. Aber generell brauchen wir die Ameisen irgendwie in der Hut, aber nicht in der Wohnung. Biologe Mario Ludwig hat uns erklärt, warum sie wichtig sind, aber wie wir sie auch aus der Wohnung loswerden. Und ihr habt uns viele Fragen dazu geschickt. Was tun bei Fruchtfliegen, Ameisen, Motten, Silberfischen? Deshalb machen wir heute das Ungeziefer-Special mit Mario Ludwig, erst Biologe und Sachverständiger für Schädlingsbekämpfung. Wir haben gerade schon über Ameisen und Fruchtfliegen gesprochen. Jetzt wollen wir noch so ein paar allgemeine Fragen von euch aus der Nova-Community beantworten. Also Katja, die schreibt uns, sie hat Silberfische im Bad. Was kann sie dagegen tun?
Ja, also Silberfische sind schon ein bisschen eklig, aber das sind ja eigentlich keine echten Schädlinge. Die beißen nicht, die stechen nicht und die machen auch nichts kaputt, die übertragen keine hässlichen Krankheiten. Aber es gibt schon so ein paar Tricks, wie du die ohne Chemie loswerden kannst. Was Silberfische mögen, sind zwei Sachen, Wärme und Feuchtigkeit. Deshalb findest du die zu Hause entweder in der Küche, im Badezimmer, in der Waschküche. Und weil sie nachtaktiv sind und weil sie sehr lichtscheu sind, kriegst du die tagsüber gar nicht zu Gesicht. Da halten die sich in Ritzen auf, in Spalten, in Fugen. Was jetzt da hilft, ist darauf zu achten, nach dem Duschen oder nachts im Kochen zu lüften. Das Beste ist so Stoßlüften, Querlüften. Das ist die beste Maßnahme gegen Silberfische. Wenn das nichts hilft, dann helfen selbstgebastelte Klebefallen. Einfach auf ein Stückchen Papier ein bisschen Honig verteilen und abends im Bad oder in der Küche aufstellen. Und die Silberfische, die essen gern was Süßes und die können dann dieser Falle nicht widerstehen und bleiben dann einfach kleben. Und am nächsten Morgen kannst du dann das Papier plus Silberfischchen einfach wegschmeißen.
Und so kriegt man,
nimmst du einfach Klebestreifen, die du mit ein bisschen Zucker bestreut hast.
Und so kriegt man die wirklich alle weg?
Vielleicht nicht alle, aber eine ganze Menge kriegst du weg. Was du immer machen musst, ist lüften. Ja, lüften, lüften, lüften nach dem Duschen und nach dem Kochen. Das mögen die überhaupt nicht.
Also Katja, Klebefallen mit Honig und lüften. So, nächste Frage. Oft kam die. Was tun gegen Mücken?
Ja, am besten schützt du dich vor Stechmücken mit einem sogenannten Repellent, also so einem Abwehrmittel, was du auf die Haut aufträgst. Und zwar möglichst mit einem, das den Wirkstoff DEET enthält. Es gibt jetzt viele andere Sachen, die angeboten werden, wie ätherische Öle, wie diese Ultraschallpiepse, wie so diverse Hausmittel wie Knoblauch, Lavendel auf dem Balkon. Die hat man untersucht, auch unter anderem von der Stiftung Warentesten. Die haben gesagt, das ist eher unwirksam. Und dann gibt es ja noch im Handel diese Biozidverdampfer auf Basis von Pyrethroiden, die man einfach in die Steckdose steckt. Die töten zwar in der Tat zuverlässig alle Mücken im Haus, aber Pyrethroide zählen zu den Nervengiften und ich möchte jetzt nachts wirklich kein Nervengift einatmen, also lieber sein lassen. Und was übrigens gar nichts hilft, ist das Licht im Schlafzimmer auszumachen, weil den Stechmücken ist es völlig egal, denn es ist scheißegal, ob du jetzt Licht hast oder kein Licht.
Wirklich? Ich habe auch gehört, die kommen wegen der Körperwärme oder warum kommen die rein?
Die kommen aus zwei Gründen. Zum einen von dem Kohlendioxid, das wir ausatmen und von unserem persönlichen Körpergeruch. Und da riechen halt einige Menschen besser für so eine Stechmücke als andere und deshalb werden die bevorzugt gestochen. Also CO2, Kohlendioxid lockt sie an und dann eben dein persönlicher Schweißgeruch.
Und wenn ich jetzt mit einer Person da bin, die besonders gut für Mücken riecht, werde ich dann nicht gestochen?
Dann hast du viel Glück.
Ah, okay, also sonst, das ist die Notfalllösung.
Genau.
Adrian hat uns geschrieben, wir gehen zur nächsten Frage.
Ja?
Er hat eine Frage zu Bettwanzen. Erstens, wie erkennen wir, dass wir welche zum Beispiel aus dem Urlaub oder so mitgebracht haben?
Ja, also da gibt es verschiedene Erkennungsmerkmale, sage ich ja. Zum Beispiel, wenn du Blutspuren auf der Bettwäsche hast, die stechen uns ja und die saugen ja unser Blut. Wenn du so einen süßlichen Geruch im Raum wahrnimmst, wenn du selbst Symptome an dir merkst, also du hast Stiche, die du nicht erklären kannst, sagst, nee, das sind keine Stechmückenstiche, das muss was anderes sein. Oder manchmal hast du so kleine Kotspuren auf dem Bett, das sieht so ein bisschen wie Kaffeesatz aus. Und wenn du das gefunden hast und dann bist du dir schon ziemlich sicher, aha, ich habe Bettwanzen, dann nicht selber rumdoktern, weil das ist sehr schwierig, die zu bekämpfen, dann professionellen Schädlingsbekämpfer zu Rate ziehen.
Okay, und woher wissen wir dann, dass sie weg sind? Das hat er auch noch gefragt.
Ja, wir wissen dann, dass sie weg sind, wenn du eben A, nicht mehr gestochen wirst, wenn du keine Blutspuren mehr findest, wenn es im Raum nicht mehr süßlich riecht. Aber die sind schon sehr schwer zu bekämpfen. Deshalb muss man da wirklich den Profi dazu holen.
Mhm. Und ganz kurz, es gibt doch dieses, man sagt, dass man so eine Reihe an Stichen dann hat. Stimmt das?
Ja, die Dreiecksreihe. Ja, du hast tatsächlich gerade an der Hüfte, siehst du manchmal so eine ganze Reihe von Stichen und dann sagst du, aha, Bettwanzen.
Und noch zur Dimension, wenn dann da die Schädlingsbekämpfung kommt, weil wir Bettwanzen offensichtlich nicht alleine wegkriegen, was passiert dann? Was machen die dann da?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Die bekämpfen dann mit so einer Spottbekämpfung. Die gucken erstmal, wo haben die sich versteckt. Die verstecken sich ja sehr gut und dann bekämpfen die eben mit verschiedenen Insektiziden, die sie punktweise auftragen. Aber das ist, wie gesagt, sehr tricky.
Mhm, okay, also Bettwanzen, Vorsicht. Wenn ihr kleine Straßen an Stichen habt zum Beispiel oder Blutspuren im Bett oder kleine kotartige Krümel findet, dann müsst ihr jemanden holen. Und in der Leitung ist immer noch Biologe und Sachverständiger für Schädlingsbekämpfung Mario Ludwig. Hakan hat uns geschrieben. Er hat eine Frage zu Wespen. Werden die durch die Hitze eigentlich aggressiver?
Ja, da ist wirklich was dran, weil wenn die Hitze zunimmt, dann geht auch die Entwicklung von Wespen schneller. Und das wiederum heißt, die Larven brauchen mehr Futter und dadurch erhöht sich jetzt der Druck auf die Arbeiterinnen, die müssen jetzt mehr Nahrung beschaffen. Und deshalb greifen Wespen dann sehr schön alternativ auf menschliche Nahrung zurück, wie Wurst, wie Fisch, wie Fleisch. Und wenn die dann am Esstisch, also bei der Nahrungsaufnahme gestört werden, dann reagieren die tatsächlich aggressiver und die extreme Hitze, die setzt Wespen noch zusätzlich unter Stress, weil die müssen Tag und Nacht Luft fächeln, um ihre Brut zu kühlen. Weil Wespen können nicht mehr als 35, 37 Grad Celsius vertragen. Und wer dann letztendlich so gestresst ist, das ist ja wie bei uns Menschen, der reagiert dann auch mal gern aggressiv.
Mhm, okay, und was können wir jetzt dagegen die Wespen tun, die zum Beispiel beim Picknick nerven?
Also es gibt einen ganz einfachen Trick. Wespen duschen nicht gerne. Also die Wespen einfach mit so einem Pflanzenbesprüher oder mit einer Wasserspritzpistole besprühen. Und wenn man die gut trifft, dann hauen die ab. Also da reichen normalerweise so ein paar Sprühstöße aus. Weil für die Wespen signalisiert diese feuchte Luft, Achtung Regen, jetzt gehen wir lieber schnell in unser Nest zurück. Was auch eine gute Methode sein kann, ich betone jetzt kann, so ätherische Duftöle, Zitrus, Nelken, Teebaumöl, mögen Wespen nicht so gerne.
Also das, was Mücken manchmal auch nicht so gern mögen, oder?
Ja, angeblich.
Okay, und wenn ich jetzt die Nassspritze, die Wespe, merkt die dann, dass ich das war und kommt zurück noch stronger oder?
Im Idealfall nicht. Im Idealfall sagt die eben, es regnet, ja. Wenn sie dich natürlich mit der Wasserspritzpistole in Verbindung bringt, ist nicht so gut. Aber das passiert ganz, ganz selten. Das ist schon eine gute Methode.
Okay, also bei Wespen Regen simulieren.
Genau.
Und habt ein bisschen Verständnis, die nervt die Hitze genauso wie viele von uns.
Ja, dann nerven wir die ein bisschen, genau.
Genau. Und am Montag, da hatte Thorsten aus unserer Musikredaktion auch eine Frage. Was tun gegen Motten im Kleiderschrank? Und für alle, die das verpasst haben am Montag, was rätst du da?
Also da kann man auch mit für Motten unangenehmen Düften arbeiten, Lavendel, Nelken, dann gibt es ja diese Zederholzblöcke, die man kaufen kann, oder Patchouli, also ganz ähnlich wie bei den Wespen. Wenn jetzt aber die Kleidermotten schon im Schrank sind, auch da sage ich bloß keine chemische Keule. Es gibt zwar im Handel chemische Substanzen, mit denen kannst du Kleidermotten wirklich sehr gut bekämpfen, aber möchtest du einen Pullover anziehen, der mit Insektiziden eingesprüht worden ist? Nee. Deshalb kannst du die auch ganz gut mit Hausmitteln bekämpfen. Wenn du also jetzt einen Kleidermottenbefall in deiner Wohnung festgestellt hast, dann erstmal alle Schränke, in denen Textilien drin sind, ausräumen und schön mit Essigwasser auswischen. Und Kleidermotten mögen keine Hitze. Deshalb alle Textilien, die befallen sind, über 50 Grad heiß waschen, wenn die das auch vertragen. Ja? Und die ganz empfindlichen Kleidungsstücke aus Wolle und Leder, die kannst du stattdessen einfach in eine Tüte packen und für 4 Wochen einfrieren. Auch das muss natürlich die Kleidung vertragen können. Und dann kannst du sicher sein, sämtliche Eier, sämtliche Larven, sämtliche erwachsene Kleidermotten sind vernichtet worden. Was du auch machen kannst, ist die Kleidungsstücke einfach draußen in Sonnenlicht, direkt in Sonnenlicht hängen. Dann hauen die Motten von ganz allein ab, weil UV-Licht mögen die überhaupt nicht.
Okay, also sie mögen es muffig und dunkel und wenn wir denen das nicht mehr geben, dann verschwinden sie auch. Entweder können wir sie schon vorab fernhalten durch Düfte wie Lavendel oder sowas und wenn sie da sind, Hitze oder Sonnenlicht hilft.
Oder Kälte, extreme
Hitze,
Kälte. Ne?
Extreme Kälte oder Sonnenlicht. Klingt ein bisschen wie so Vampire. Naja. Ja gut, also das waren eure Fragen. Die Antworten zu unserem Ungeziefer-Special und Tipps, wie wir Ungeziefer loswerden, kamen von Mario Ludwig. Er ist Biologe und Sachverständiger für Schädlingsbekämpfung. Ihr kennt ihn aus unserem Programm. Danke, Mario, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast.
Gerne, Ivy.